Erfolgreiches Projektmanagement lebt von den Menschen. Und je mehr Zeit du dir nimmst für deine Stakeholder, umso höher ist die Erfolgschance ganz grundsätzlich. Im Englischen heißt das so schön People Management over Project Management. Und das sagt ganz viel aus. Ne? Es geht darum, dass du mit den Leuten zurechtkommst, dass du die alle motivierst, dass du die auf die jeweils bedürftige Art ansprichst. Also jeder hat ein anderes Bedürfnis, wie mit ihm umgegangen werden sollte. Und wenn du das schaffst, dann haben die alle Bock drauf. Und das Spannende ist, dann kannst du auch Konflikte relativ schnell ausräumen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Ein solides Stakeholder-Management ist entscheidend für den Projekterfolg. Es hilft, die Interessen, Bedürfnisse und potenziellen Konflikte der verschiedenen Beteiligten frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Kurz, durch den aktiven Dialog mit Stakeholdern können Risiken minimiert, Probleme frühzeitig gelöst und die Akzeptanz sowie das Engagement für das Projekt gefördert werden. Doch welche Schritte sind dafür nötig? Wie wähle ich die Stakeholder aus und hole sie dauerhaft an Bord? Diese Fragen stelle ich heute Stakeholder-Flüsterer Tobias Lienhardt. Mit seinem Trainingsmodul Stakeholder Magic unterstützt er Projektschaffende dabei, gemeinsam mit ihren Stakeholdern Projekte erfolgreich ins Ziel zu bringen. Hallo Tobias, schön, dass du uns heute an deinem Erfolgsrezept teilhaben lässt.
Hallo Tina.
Wie schon in der Einleitung ja angerissen, wissen wir ja alle, ohne Stakeholder-Management kein Projekterfolg. Die braucht man nun mal, ja, wenn man sein Projekt voranbringen will. Aber kann man das so hart formulieren, ohne Stakeholder-Management kein Projekterfolg?
Ja, absolut, Tina. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Du kannst die besten Zertifikate und Methodenbücher besitzen. Ohne ein motiviertes Team bist du einfach chancenlos. Aber wenn du ein starkes Team hast, dann brauchst du eigentlich noch nicht mal ein Diplom, um ein Projekt erfolgreich ins Ziel zu bringen. Denn, darüber haben wir uns ja schon oft unterhalten, das Geheimnis von erfolgreichem Projektmanagement liegt in den Menschen, nicht in den Methoden. Also würde ich es fast schon umdrehen. Ohne Stakeholder-Management kannst du dein Projekt nämlich eigentlich gleich auf dunkelrot blinkend setzen. Und das Krasse dabei ist, die beste Planung, die brillantesten Ideen, was auch immer du auf dein Budget schreibst, es wird alles nicht funktionieren, wenn deine Stakeholder nicht mitziehen. Insofern gebe ich dir komplett recht, ohne Stakeholder-Management kein Projekterfolg.
Mhm. Du, ganz kurz nur, du hast hier jetzt Team und Stakeholder gleichgesetzt. Ist das für dich jetzt das Gleiche? Aber es gibt ja auch Stakeholder, die nicht in deinem Team sind. Wie würdest du da sagen?
Ja, die gehören alle zusammen. Also wenn man die Stakeholder ganz umfassend definiert, dann ist es intern wie extern. Ja, da gehören alle mit dazu. Absolut. Ja, und diese Menschen, die du in deinem Team intern drin hast oder im Stakeholder, die außerhalb stehen, die alle, das sind einfach keine Maschinen, sondern das sind Menschen und die müssen wir uns kümmern, die müssen wir auf dem Schirm haben und davon lebt unser Projekt. Und all diese Menschen, die haben Bedürfnisse, Interesse, manchmal auch Ängste. Und wenn du die ignorierst, dann können da Hürden sich entwickeln, es können Projekte ins Stolpern bringen. Aber wenn du sie andersrum eben reinholst durch ein gutes Stakeholder-Management, dann werden diese Leute zu einem Erfolgshebel für dein Projekt. Übrigens, ich rede da jetzt nicht von Kuschelpsychologie. Ne? Also gutes Stakeholder-Management ist ehrlicherweise das Einmaleins des Projektüberlebens. Ne? Wenn du dies nicht hinkriegst und deine Stakeholder mitnimmst und die links liegen lässt, dann ist das echt sträflich. Stell dir vor, du bist ein Kapitän auf dem Segelboot, fährst los und die Crew steht winkend am Ufer. Das sind Probleme garantiert. Ja, und ja, vielleicht noch eins, bevor wir in die Themen einsteigen, Tina. Stakeholder Management, das heißt jetzt für mich nicht, eine tolle Excel-Tabelle aufzusetzen, wo wir fleißig alles reinschreiben. Das gehört sicherlich dazu. Aber manch einem von uns, und du kennst wahrscheinlich auch da erfahrene Projektleitungen, denen liegt es in der Natur. Ne? Die können Menschen lesen, die können auf die Menschen eingehen und die schaffen es irgendwie auch eine heterogene Gruppe für sich und für ein Projekt zu begeistern.
Was sind denn so typische Herausforderungen, bevor wir jetzt in die Tipps einsteigen, in der Vorbereitung und in der Zusammenarbeit für dich?
Also was gerne übersehen wird, wenn man dann in die ganzen Methoden und Tools und so einsteigt, und du hast völlig recht, Methoden braucht's, weil nicht jeder hat dieses gottgegebene Naturtalent, Menschen lesen zu können. Und auch ich habe mir das ja antrainiert über all die Jahre. Und was dabei sehr, sehr wichtig ist, sind diese feinen Töne. Ne? Also es sind nicht deine Unterlagen, es ist nicht die gute Planung, die du vorlegst, gehören alle dazu, keine Frage. Aber die Art und Weise, wie du auf diese jeweiligen Menschen zugehst, welchen Ton du triffst, um die anzusprechen, das ist eigentlich die große Magie. Ne? Die größte Herausforderung ist eigentlich, die habe ich lange auch gehabt, dass wir im Zusammenspiel mit anderen Menschen ja zum Beispiel eigene Denkmuster auf diese Leute projizieren und Annahmen treffen, wie die sich verhalten, was sie hören möchten. Und damit kann ich einfach grundfalsch liegen. Ja, und das sind so ein paar Dinge, die ich gerne vorneweg schicken würde, bevor wir in die eigentlichen Methoden reingehen.
Und das wäre dann auch eine der Herausforderungen vermutlich, dass man eben falsche Annahmen trifft, ja?
Also, ja, ganz genau. Aber wenn du willst, diese typischen Stolpersteine, also was in der Vorbereitung für ein Projekt, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern oder Kollegen, Stakeholdern, Risiken, da gibt es natürlich schon Klassiker. Ne? Da können wir gerne mal, ich sag mal, die Top 4 mal durchgehen. Fangen wir einfach direkt an, oder? Also, ich glaube, der schlimmste, und den hänge ich mal ganz nach vorne, ist, der schwierigste Stakeholder ist der, den du vergessen hast. Ne? Das ist wirklich der Super-GAU. Da kommt jemand zur Projektmitte um die Ecke, den du nicht auf dem Schirm hattest und fragt ganz höflich nach oder vielleicht schon genervt, was macht ihr da eigentlich? Ja, und diese entscheidenden Personen, wenn die übersehen werden, dann hat es verschiedenste Gründe. Entweder sind es Persönlichkeiten, die tatsächlich eher still im Hintergrund bleiben, oder Persönlichkeiten, die wir schon auf dem Schirm haben, deren Einfluss auf unser Projekt wir aber völlig unterschätzt haben. Ne? Und spätestens, wenn die dann eben rumkommen und deinen Plan torpedieren, dann merkst du, ups, ganz gewaltigen Fehler gemacht. Das ist so dieses eine. Da können wir nachher gerne drauf eingehen, wie wir das auf jeden Fall mal machen.
Wie man das verhindert.
Ja, genau. Also ganz wichtige Lektion. dann der zweite Punkt, den ich auch oft erlebt habe, diese unklaren Erwartungen. Ja, also was will denn diese Person von mir? Das Problem fängt eigentlich schon bei jedem Stakeholder selbst an, weil die oft gar nicht so recht wissen, was will ich eigentlich von diesem Projekt oder wie stehe ich selbst dazu. Die sind am Anfang vielleicht noch ein bisschen irritiert und müssen dann auch erst ihre eigene Meinung bilden. Finde ich das jetzt gut, was da passiert im Unternehmen oder nicht? Und das ist wichtig, auf dem Schirm zu haben. Also es ist nicht so, dass du die Stakeholder durchgehen kannst und dann immer klare Antwort kriegst, dafür oder dagegen, sondern das muss man abklären, da muss man ins Gespräch gehen. Und wenn man das nicht tut, dann sind eben bei diesen unklaren Erwartungen, die man dann auch falsch einordnet, sind einfach Konflikte vorprogrammiert. Also es ist nicht schwarz-weiß, ne, Stakeholder-Management.
Und was in Bewegung bleibt, ne? Also du musst wahrscheinlich immer wieder die Erwartungen abgleichen. Das ist wahrscheinlich keine einmalige Geschichte.
Absolut, genau.
Was wäre denn noch so eine Herausforderung? Also klar, jemanden vergessen, K.O.-Schlag, ja. Aber es gibt vielleicht auch noch andere, die einem so über den Weg laufen. Andere Herausforderungen.
Absolut. Also ich glaube, was viele schon erlebt haben, ist dieser sogenannte Elefant im Raum. Ne? Das sind Spannungen zwischen Stakeholdern oder dem Stakeholder und dir als Projektleitung. Und dann werden die ignoriert. In der Hoffnung wird sich schon ausgehen, ne? Oder wird schon nicht so wild werden. Und kleiner Spoiler an alle Zuhörer, das tun sie eben nicht. Diese Sachen wachsen sich nicht aus, sondern die wachsen an. Und Konflikte, die irgendwo in einem Team vorherrschen, wenn du sie nicht bearbeitest, werden die schlimmer. Und das sind ganz typische Fälle, wo dann Projekte explodieren, weil Konflikte auf die Tagesordnung kommen und dann auch vielleicht nicht mehr heilbar sind. Ne? Dann ist vorbei. Dann springen dir wesentliche Key-Stakeholder ab oder Wissensträger in deinem Team und dann hast du ein Riesenproblem. Ja, also hier diese Konflikte identifizieren, ansprechen und aktiv versuchen, in die Lösung zu gehen. Das ist ganz wichtig. Und nächster Punkt, den wahrscheinlich auch viele kennen, diese Kommunikation, ich sag mal Allergieskanne, kriegen alle die gleichen Infos, es gibt eine Rundmail zu diesem Projekt und ganz ehrlich, die allermeisten, die lesen das dann irgendwann nicht mehr. Ne? Das heißt, du hast da keinen Bock drauf, ist zu viel Blabla oder zu viele Dinge, die dich nicht interessieren. Und da ist es eben wichtig, dass du die Leute abholst und du sie ganz gezielt informierst über die Dinge, die für die jeweiligen Leute relevant sind. Denn es sind einfach völlig unterschiedliche Interessenlagen ganz oft. Also Gießkanne, ja.
Also eben die Gießkanne vermeiden, versuchen vielleicht die Stakeholder in Subgruppen zu unterteilen oder vielleicht sogar ganz individuell. Ja, je nachdem wahrscheinlich auch, ob man sie zusammenfassen kann mit ihren Interessenslagen.
Auf jeden Fall, genau. Ja, und dann noch das, was du sagtest, dieses Thema ist und bleibt völlig dynamisch. Beim Stakeholder-Management, das hat mal jemand verglichen mit Waffensystemen an einem Flugzeug, ich weiß nicht, ob du das kennst, so. Ich glaube, Hellfire hießen die. Raketen, die werden abgeschossen und dann vergisst sie der Pilot, weil die die fliegt dann automatisch auf ihr Ziel. Fire and forget. Und das funktioniert bei Projekten im Stakeholder-Management gar nicht. Also du kannst nicht am Anfang mal eine gute Laune machen und die Stakeholder gut einbinden, beim Kickoff zum Beispiel. Und danach lässt du die alle frei laufen und vergisst jemals wieder mit ihnen zu reden. Das funktioniert nicht. Ne? Also es ist Beziehungsarbeit. Das heißt, hier gibt es zwischenmenschliche Beziehungen, die müssen aktiv gepflegt werden. Da musst du auch ein bisschen investieren, also Zeit und dir Mühe machen, die Leute auch wirklich zu verstehen. Und dann klappt's. Ja? Dann fangen die auch nicht an zu blockieren aus heiterem Himmel.
Vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung, jetzt mal zu sagen, wie würde man es denn optimal machen? Also wie wäre so ein guter Stakeholder-Management-Prozess? Wie oft muss ich zum Beispiel dann auch auf die Leute zugehen? Also gibt es da von dir eine Empfehlung, wenn wir sagen, wir müssen es regelmäßig, die Erwartungen abgleichen, regelmäßig diese Beziehungen pflegen? Wie sieht das dann im echten Leben aus? Also wie oft würdest du mit den Leuten in Kontakt treten?
Ja,
also, ist es individuell?
Es gibt auf jeden Fall die klassischen Regelmeetings. Also sagen wir mal, im Kernteam ist es mindestens das Weekly, vielleicht sogar eben besser noch das Daily, was wir auch aus dem Agilen kennen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und in größeren Gruppen, also die indirekt Betroffenen, da kann man Monatsturnus oder spätestens dreimonatig, was ich oft schon für viel zu groß halte, den Abstand. Aber es ist eine andere Thematik. Das kann man schon machen. Und auch da zählt jetzt wieder die Menschen, mit denen man zu tun hat, gut zu kennen. Also es gibt durchaus Stakeholder, die sind weit weg von deinem Projekt, die haben aber von sich aus ein hohes Bedürfnis, da ganz nah dabei zu sein. Das musst du erkennen. Ne? Dann sind das Leute, die du nicht alle drei Monate neu in so einem Lenkungsausschuss bearbeiten kannst, sondern die brauchen auch Zwischensequenzen, wo du mit denen mal ein Gespräch führst, ein Telefonat hast, was auch immer. Und vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf. Das ist eben diese Magie, die sich eben da entfaltet durch das, was in diesem Training drinsteckt, was du vorher mal angedeutet hast, dieses Struktogramm, die Biostruktur, wie die Menschen ticken, das zu erkennen und dieses Gefühl zu entwickeln, braucht da jemand mehr, näher oder reicht das, wenn die alle drei Monate mal einen Zwischenstand kriegen? Ja.
Genau, dann würde ich vorschlagen, lass uns kurz nochmal so einen Prozess durchgehen und dann darauf eingehen, wie man das eben besser lenken kann durch deine Methode, die du eben auch da weiter lehrst in deinem Kurs.
Also der klassische Stakeholder-Prozess, den kannst du eigentlich in vier Schritten umreißen. Wobei, Achtung, klassisch heißt hier nicht, dass du das in agilen Projekten weglassen darfst. Ganz im Gegenteil. Da ist es oft noch viel wichtiger, die Leute gut zu kennen. Und im Prinzip brauchst du da vier Schritte. Also der erste Schritt, der ist super banal. Der heißt einfach identifizieren. Ja, vielleicht, weil der auch so banal ist, wird der gerne mal zu kurz gehalten oder nicht wirklich durchgeführt. Denn wenn man das Identifizieren richtig intensiv macht, dann gehst du quasi auf so eine Art, ich sag mal, Erforschungsreise, Safari, wo du alle abklopfst, die potenziell mit deinem Projekt irgendwie in Berührung stehen könnten und identifizierst die. Das ist, na klar, von den Chefetagen, aber auch stille Mitleser, Beiwesende, die irgendwie Interesse hätten, haben könnten. Und da zählt es eben genau hinzugucken, weil an der Stelle kannst du eben diesen Fehler machen, einen Stakeholder zu übersehen. Und das passiert tatsächlich gerne, weil dieses banale Schritt identifizieren. Ja.
Gut, man kann spätere Stakeholder natürlich dann noch an Bord holen. Ne? Also wenn später Leute dazukommen, das ist ja kein Thema. Ne? Das kann man dann.
Auf jeden Fall. Und das ist auch, was du sagtest vorhin. Wir müssen da schon dynamisch bleiben. Also es ist nicht eine Liste, die mal aufgesetzt wird und dann ist gut. Das Ding lebt. Ja, genau. Also Schritt 1, identifizieren. Erstmal wissen, mit wem wir es überhaupt uns auseinandersetzen. Dann das zweite, und jetzt wird es richtig spannend, das ist eben dieses Analysieren. Also genau hinzugucken, wer hat welche Interessen, wer hat wie viel Macht in Bezug auf mein Projekt und was ist so die Grundhaltung, die diese Personen oder auch Personengruppen mitbringen in Bezug auf mein Projekt. Und da kommt jetzt eben diese ganz berühmte Stakeholder-Matrix zum Tragen. Ja, das ist die klassische Tabelle mit Macht versus Motivation oder Interesse. Um schon mal so die Spreu vom Weizen zu trennen, um wen muss ich mich kümmern. Das ist tatsächlich erstmal sowas wie Schubladendenken, müssen wir uns einfach mit auseinandersetzen, aber es hilft dir einfach, um da ein bisschen genauen Blick dafür zu kriegen. Da kennt wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer auch diese Vier-Felder-Matrix, ne? Also du spannst so eine Matrix auf mit Macht versus Motivation, so zwei Achsen, die sich schneiden, da gibt's vier Quadranten und da hast du jetzt vier Stakeholder-Gruppen. Das ist schon mal ganz gut. An der Stelle aber wirklich der Hinweis, bitte da nicht aufhören. Ne, das ist nur eine Erstindikation.
Zu genau. Grob, ja.
Und dann geht's eben darum, ganz spezifisch die Person mal zu durchleuchten. Was gibt das für Motivatoren oder Interessen tatsächlich dahinter? Mhm. Genau. Ja, und
arbeitest du da auch in einer bestimmten feineren Matrix oder?
Ja, also da kommt nachher tatsächlich dieses Add-on drauf, zu sagen, was sind tatsächliche Motivatoren, Beweggründe. Also die Stufe drunter noch mitzunehmen, mindestens zu sagen, was ist es denn grundsätzlich? Klar hat Interesse, aber welches Interesse? Was treibt diese Person an, für dieses Projekt zu sein oder dagegen zu sein? Also da muss die nächste Stufe mindestens noch haben. Ja. Und an der Stelle wird es dann auch schon relativ schnell schwierig. Also wenn du jetzt an Projektteams denkst, die sich da zusammensetzen und mal die Stakeholder durchgehen, an genau dem Punkt kommen wahnsinnig viele Irritationen und Fragen auf, einfach verschiedene Perspektiven auf den gleichen Stakeholder. Aber da können wir nachher mal in die Tiefe noch reingehen, wie man das jetzt moderationstechnisch löst. Ja. Genau. Also wir haben Identifizieren, dann kommt Analysieren und dann der dritte Schritt in diesem Prozess ist das Einbinden. Also jetzt geht es darum, und ich sage ausdrücklich Einbinden, nicht nur informieren, wie gehst du jetzt mit den jeweiligen Stakeholdern um? Ne? Du hast jetzt Gedanken gemacht und jetzt bist du bei der Stufe angelangt. Wie regelmäßig werden die informiert? Wann werden die einbezogen, um mitzureden? Wann werden die als beratend mit dazugeholt? Wo können die uns aktiv unterstützen, dass sie eine aktive Rolle kriegen und so weiter und so fort? Also da ist jetzt Maß statt Massenarbeit wichtig, dass man, wenn man die Vorarbeit eh gemacht hat, sich jetzt eine individuelle Strategie zurechtlegt. Wie gehe ich auf die Menschen ein? Und dann noch kurz, um den Prozess fertig zu machen, der vierte Schritt. Stakeholder-Pflege, also wenn man identifizieren, analysieren, einbinden und vierter Schritt Stakeholder-Pflege. Das heißt, da geht es jetzt darum, die Leute im regelmäßigen Update zu halten, ganz spezifisch, wie die das brauchen, Einzelgespräche zu führen, wo wir es brauchen, Feedback einzuholen, einfach diese Beziehungsarbeit jetzt lebendig halten.
Ja, ja. Mhm. Wunderbar. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick. Wie würdest du denn jetzt mit deinem Know-how da einsteigen? Also was sind so deine Tipps und Tricks, die du dann deinen Coaches da an die Hand gibst?
Ja, gerne. Also grundsätzlich, das muss ich, glaube ich, vorweg schicken. Ich habe in meinem Leben die allermeisten Projekte in dem Bereich gehabt. Das waren größere, komplexe Change-Projekte. Und in diesen unübersichtlichen Feldern war es ganz oft wichtig, gerade für mich als Externer, dass ich mir mal so einen grundsätzlichen Überblick verschaffe, wer hat denn tendenziell mit diesem Projekt zu tun. Und da gibt es ein Modell, das man da einfach nutzen kann, wenn man jetzt, ich sag mal, das Organigramm des Unternehmens noch nicht so gut kennt oder auch grundsätzlich noch nicht in dem Umfeld Projekte gemacht hat. Und das ist das dreischichtige PESTEL-Modell oder PESTEL-Modell. Warum drei Schichten? Zunächst mal, man malt tatsächlich, also das habe ich so mit meinen Teams immer gemacht, man malt tatsächlich drei Kreise auf ein großes Stück Papier. Und diese drei Kreise liegen einfach konzentrisch ineinander. Der innerste Kreis ist im Prinzip nichts anderes wie der ist Symbol für dein Projektteam, die direkt beteiligten Menschen in deinem Projekt. Ja, da kann man die sozusagen nachher platzieren. Der zweite darum liegende Kreis, das ist alle, die irgendwie direkt mit deinem Projekt oder Team oder Unternehmen zu tun haben, die Bezug haben zu deinem Projekt selbst. Und dann der äußere Kreis, das ist das indirekte Umfeld oder auch die Umwelt. Also Dinge, die sind weiter weg. Es sind Unternehmen, vielleicht der Aufsichtsrat, es ist Behörden außerhalb des Unternehmens und so weiter und so fort. Und das hilft einem schon mal ganz grundsätzlich, seine Stakeholder ein bisschen zu klassifizieren. Wir hatten ja ganz zu Anfang gesagt, Team und Stakeholder, ist das irgendwie synonym? Ja, das Team steckt jetzt quasi in diesem Teilmodell ganz in der Mitte. Und da übrigens, ich habe genug Projektleitungen kennengelernt, die sagen, was, du analysierst deine eigenen Leute, dein eigenes Team? Ja, bitte, ist eine ganz tolle Übung, auch mit einem Team, mit dem du schon länger zusammenarbeitest, sich mal gegenseitig die Karten zu legen. Wie schätzen wir uns eigentlich ein? Ist das jetzt ein Projekt, das dir total liegt oder eins, wo du sagst, ja, muss ich halt mitmachen? Enorm, spannend.
Ja. Interessant. Ich hätte auch nicht ans Team gedacht erstmal, ja. Also.
Ja, siehst du mal. Genau, also das macht man zum Anfang, ne? Ein großes Kreismodell. Und jetzt geht man her und zerschneidet dieses Kreismodell wie Kuchenstücke in 6 Segmente. Und da kommt jetzt dieses PESTEL zum Tragen. Das ist eine Abkürzung für 6 Begriffe. Political, Economical, Social, Technical, Technological, Environmental and Legal. Also einfach 6 Bereiche, die du jetzt abklapperst. Erster Bereich, Political. Das heißt, du guckst, welche politischen Interessen gibt es an deinem Projekt? Gesetze, Förderprogramme, steuerliche Anforderungen, was auch immer so damit reinspielt. Und die zerlegst du jetzt quasi auf diese drei Schalenebenen. Also gibt es jemanden in deinem Team, fangen wir mal ganz innen drin an, der sich mit diesen Gesetzen zum Beispiel besonders gut auskennt. Gibt es jemand in der Peripherie, im Unternehmen oder eigenen Fachbereich, der sich mit diesen steuerpolitischen Sachen auseinanderkennt und so weiter und so fort. Und auf diese Art gehst du jetzt eins nach dem anderen durch. Bei economical, also wirtschaftliche Aspekte, da diskutiert ihr über Dinge wie, hat unser Projekt ein Return-on-Invest-Ziel, was ist überhaupt mit dem Budget, haben wir Inflationsrisiken, Marktentwicklungsrisiken, also alle wirtschaftlichen Aspekte abklappern und jeweils immer die Frage stellen, können wir das verorten? Also habe ich jemanden im Team, gibt es jemand außerhalb unseres Projektes im Unternehmen und ganz außen gibt es Aufsichtsbehörden, Lieferanten, Kunden, die da irgendwie als Ansprechpartner fungieren. Der dritte Bereich ist Social, also soziale Dimension. Da geht es um Sachen wie Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitnehmerinteressen, Altersgruppen, sonstige spezielle Interessenvertretungen, auf die man da Acht geben sollte. Also Leute in Teilzeit und solche Dinge. Ne? Also alles Mögliche, was man da durchleuchten kann. Und immer wieder von innen nach außen, wer kann das übernehmen oder wer hat da eine Verantwortung. Technischer Bereich, technische Rahmenbedingungen. Da kann alles Mögliche jetzt reinkommen. Also jetzt je nach Projekt ist das sehr, sehr unterschiedlich. Nur mal als grober Abriss. Es kann infrastrukturelle Sachen bedeuten. Also wenn jetzt über IT-Projekte redet, wer verantwortet die ein oder anderen Systeme? Das kann bei Forschungsprojekten sein. Wer ist bei dem ein oder anderen Forschungsgebiete Verantwortliche? Es kann sein, ihr arbeitet mit Business Intelligence oder mit Produktentwicklung zusammen, Markttrendsanalyse und sowas. Wen hast du da als Ansprechpartner? Genau, oder externe Experten, die ihr zukauft, weil die eben technische Expertise mit reinbringen. Dann der fünfte Bereich, dann haben wir es ja fast schon, Umwelt und Nachhaltigkeit, also Environmental. Das sind diese typischen Abkürzungen, ne? Also welche, ich krieg's gerade nicht auseinandergenommen, SDGs und CSRs. Ich komme gerade nicht auf die, also das sind diese KPIs, die ein Unternehmen sich selbst gibt, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und da gibt es in der Regel Ansprechpartner, Verantwortliche. Je größer ein Unternehmen, umso höher die Chance. Aber auch Produktionsabläufe, Verbrauchertrends. Wenn ihr zum Beispiel, ich hatte ja viele Projekte auch in der Fertigung, Verschnittoptimierung macht, wo können wir das promoten, wer guckt da drauf oder Gefahrstoffhandel behandelt oder sowas. Ja, das sind alles Dinge, die man da auch angucken kann. Heutzutage leben wir in einer Welt, da geht es ganz viel in die Supply Chain rein, ja, so Lieferkettengesetz und sowas, dass man auch an der Stelle dann jemanden hat, der das auf dem Schirm hat. Ja, und schließlich, letzter Punkt, Legal, das letzte L von Pestel, die rechtlichen Anforderungen. Also welchen Regeln unterliegt ihr hier? Sind es Dokumentationspflichten, die ihr habt? Habt ihr irgendwelche Datenschutzauflagen und so weiter und so fort? Dinge, die manchmal auch sehr, sehr kritisch sein können. Also ich denke jetzt gerade an Datenschutz, personenbezogene Daten, dass auch in Projekten nicht alles von jedem einsehbar sein darf. Ne? Punkt. Nur als Stichwort. Genau. Also, das ist das grundsätzlich das Modell, um das es geht. Jetzt die große Frage, das hast du vielleicht gerade auch schon so ein bisschen rausgehört, wie arbeite ich jetzt damit? Wer mich kennt als Teilnehmer im Podcast, ich arbeite gerne mit Workshops. Und an der Stelle kommt eben dieser sogenannte Stakeholder-Workshop zum Tragen. Ich mache die Grundanalyse, also die Identifikation der Stakeholder auch schon mit einem Team zusammen. Und gehe mit denen tatsächlich dieses Pestel-Modell gemeinsam durch. Das wird es gemeinsam dahin tun und sammeln, wer da mit drin sitzt. Und das machst du dann möglichst konkret. Also jetzt nehmen wir mal diesen Bereich Political als Beispiel. Was könnte man da sich angucken? Welche Gesetze gibt's? Welche Steueranforderungen oder Fördertöpfe und sowas? Und das heißt, das guckst du von innen nach außen. Habe ich jemanden im Team, zum Beispiel aus dem Controlling, ja, ein Controller, Controllerin, aus der Finanzabteilung? Habe ich da jemanden an Bord? Wenn nicht, oh, interessant. Das heißt, ich müsste mir dann vielleicht jemand zu Rate ziehen, den ich noch ins Team mit reinnehme. Vielleicht gibt es aber jemanden im direkten Umfeld. Also Kollegen aus der Finanzabteilung, die auch sagen, ich kann das Zeit nicht aufbringen, ich könnte nur temporär dabei sein, ist gut. Diese Person gucken wir uns dann mal genauer an. Oder ist es jemand aus dem Finanzvorstand, der CFO oder sowas, dass man diese Person nominiert und auf der Stakeholderliste hat. Und dann schließlich eben dieses indirekte Umfeld, also Aufsichtsorgane, Prüfer, der Wirtschaftsprüfer, der regelmäßig ins Haus kommt, öffentliche Fördertöpfe, wenn ja, welche Stelle betreut diesen Fördertopf, ne? Also die ganzen Dinge durchgehen, das eben für all diese Felder. Und wenn du das machst auf diese Art, dann bist du ziemlich gut aufgestellt, dass du erstmal alle wesentlichen Stakeholder-Gruppen identifiziert hast, im Idealfall schon namentlich benannt. Und das ist ein interaktiver Workshop, da wird viel gebrainstormt. Wichtig ist, es ist ein geführtes, also ein strukturiertes Brainstorming. Ihr geht das einfach Schritt für Schritt gemeinsam durch. Und am Ende habt ihr dann eine sehr ordentliche Liste.
Wer sitzt in diesem Brainstorming?
Dein Kernteam.
Was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn ich diese Identifikation gemacht habe?
Wie du sagst, dann sind wir bei Schritt 2 angelangt, analysieren. Und jetzt ganz wichtig, diese Analyse ist jetzt pro relevantem Stakeholder. Das kann durchaus sein, dass du zu diesem Kuchenmodell in einem Segment drin zwei Personen genannt werden können oder sogar drei. Und dann gehst du das pro Stakeholder dann jeweils durch und nimmst die einzeln auf in deine Stakeholder-Liste. Und da gehen wir mal die ganz normalen Schritte durch. Also wie bekannterweise auch Schritt für Schritt. Step Nummer 1, ihr analysiert gemeinsam, ich sag mal, die Machtstellung dieser Person in Bezug auf dein Organ, auf dein Projekt. Und ja, hier freudscher Versprecher, Organigramm ganz wichtig. Im Idealfall hast du ja sowas. Ne? Also du kennst deinen Unternehmenskontext, du kannst das Organigramm angucken, wer sitzt denn da wo. Das sind die offiziellen Machtstrukturen, die ja auch irgendwo in der, wie heißt es so schön, schriftlich fixierten Ordnung deines Unternehmens, also festgehalten sind.
Organigramm.
Genau,
Organigramm
oder eben Prozessdokumentation, da steht ja sowas auch drin. Das ist aber leider oft nur die halbe Wahrheit. Dahinter gibt es noch die Schattenorganigramme. Und auf die würde ich da ganz wichtig hinweisen. Diese formale Hierarchie ist die eine Geschichte, die informellen Netzwerke sind eine andere. Ja. Und auch da bitte drauf gucken. Ja, also hast du da Menschen, die Meinungsführer sind, graue Eminenz darstellen, die im Hintergrund so die Fäden ziehen, das unbedingt hier auch mitnehmen. Ja, das geht nicht um die offizielle Struktur alleine. Ja.
Gegebenenfalls, wenn ich es nicht weiß, würde ich mich halt erkundigen, ob mir da jemand helfen kann beim Schattendiagramm. Bei dem.
Ja. Ja. Also Schattenorganigramm wirst du nirgends kriegen. Ne?
Ja, genau, eben, genau. Also, aber wenn ich, angenommen, vielleicht bin ich in ein neues Projekt, ich bin da noch nicht, ich habe sowas Ähnliches noch nicht gemacht, ich mache das zum ersten Mal und habe ein ganz neues Setup an Stakeholdern und kenne da noch nicht so diese internen Beziehungen, diese inoffiziellen Beziehungen, dann muss man sich da halt auf anderem Wege helfen und einfach mal nachfragen, oder?
Ja, absolut, genau.
Wie würdest du das machen?
Ja, da so als Stichwort Kaffeegespräche oder Raucherecke. Ja. Ne? Einfach genau hinhören, mal die Zwischentöne mitnehmen. Wie wurde da gesprochen? Ah, interessant, okay. Ja, also da hörst du oft was raus. Mhm, ja, aus dem Stegreif von der Ferne geht es natürlich nicht. Musst du intern irgendwie die Anknüpfungspunkte haben. Genau. Mhm. Also und aus diesen Informationen heraus baust du jetzt einfach in deiner Übersicht diese Kategorien auf, hat den Einfluss auf dein Projekt mit geringen Mitteln hoch. Da musst du das auch keine Wissenschaft draus machen. Ne? Das reichen diese drei Einordnungen, gering, mittel und hoch, dass man einfach einen Einfluss identifizieren kann. Achtung, da ist jemand mit hoher Macht, den muss ich natürlich ganz besonders auf dem Schirm halten. Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Der ist tatsächlich noch viel spannender, nämlich die Motivation zu analysieren. Also ist es jetzt ein Mensch, der grundsätzlich deinem Projekt fördernd, unterstützend entgegensteht oder jemand, der dieses Projekt gerne verhindern möchte? Und da wird es jetzt richtig spannend, weil das steht natürlich nirgends, grundsätzlich nicht. Bei ablehnender Haltung hast du manchmal Glück, dass das irgendwo ein Protokoll gibt, wo jemand dagegen war, dass so ein Projekt aufgesetzt wird. Aber tatsächlich muss man sich das irgendwie erarbeiten. Vielleicht, wie wir da hinkommen. Ich fange mal kurz vorne an. Da gibt es nachher auch drei Kategorien, nicht mehr. Ne? Also es gibt den Unterstützer, Stakeholder, die dein Projekt wollen und den Projekterfolg unterstützen möchten. Dann gibt es die Neutralen, ja, die sind, ja, stehen dem einfach neutral gegenüber. Mal gucken, was kommt. Im Zweifel können sie zu unterstützen werden. Im Zweifel sind sie irgendwann dann dagegen. Aber im Moment sind sie noch neutral. Und es gibt eben die ich eingangs erwähnte, grundsätzlich ablehnend. Die wollen dieses Projekt nicht. Die werden das torpedieren, wann immer sie die Gelegenheit haben. Das sind die drei Kategorien. Jetzt, wie findet man die? Und an der Stelle ist jetzt eben dieser Baustein, der den Namen gibt für dieses Training Stakeholder Magic, so interessant. Also persönliche Motivatoren von Menschen, wie stehen die in Bezug auf das ein oder andere Projekt? Und jetzt sind wir in einem Bereich angelangt, der für mich, seit ich im Berufsleben bin, wahnsinnig spannend ist. Lässt sich Verhalten von Menschen vorhersehen? Sehr, sehr alte Frage. Wahrscheinlich hatten die Griechen schon, die hatten die schon. Und da gibt es ja verschiedenste Strömungen. Sicherlich hattest du dazu auch schon Podcasts und verschiedene Modelle, wie wir uns Verhaltensweisen von Menschen erarbeiten können. Da gibt es zwei Theorien. Das eine ist die sogenannte Milieutheorie. Das heißt, wir gehen davon aus, der Mensch kommt als weißes Blatt auf die Welt und durch sein Umfeld wird er geprägt und dann irgendwann entwickeln sich aus diesem Verhalten, das er erlebt, eigene Verhaltensmuster und eigene Wertevorstellungen und sowas. Und diese Theorie ist sehr stark verbreitet, sehr psychologisches Modell, was da rein ist. Und das andere ist, vielleicht steckt auch was in unserer Genetik. Also, dass wir eine Veranlagung haben, wie wir uns verhalten, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und da gab es eben in der jüngeren Geschichte so der Forschung sehr interessante Ergebnisse aus der Zwillingsforschung. Und die haben mich damals echt beeindruckt. Ich habe das erste Training zur Biostruktur, ich glaube im Jahr 2007 müsste es gewesen sein, gemacht. Und das hat mich einfach fasziniert. Und zwar hat uns damals der Trainer erzählt, von einem Zwillingspärchen, was untersucht wurde, weil einer der Wissenschaftler der Milieutheorie, also ein Wissenschaftler, der gedacht hat, jeder Mensch wird geformt durch sein Umfeld und nur das ist die Wahrheit. Er wollte Zwillinge untersuchen, um genau das zu sehen. Wenn Zwillinge nach der Geburt getrennt werden und getrennt voneinander aufwachsen, der eine vielleicht in ärmlichen Verhältnissen, der andere in reichen Verhältnissen, dann müssten die ja tendenziell sich sehr unterschiedlich verhalten. Das war in den 60er, 70er, 80er Jahren, finde die mal. Der hat zufällig einen Zeitungsartikel gefunden über zwei Brüder, die nach der Geburt getrennt wurden und im Jahre oder im Alter von um die 40 sich wieder gefunden haben. Das hat er gelesen, hat die beiden angeschrieben, hat die mit seinem Team interviewt und zwar sehr, sehr intensiv. Über eine Woche lang hat er die ins Institut eingeladen. Und dann kamen Ergebnisse raus, die den einfach schockiert haben. Also diese zwei Brüder, die haben sich, obwohl sie sich ihr ganzes Leben nicht gesehen haben, sehr viele Verhaltensweisen ausgelebt, wo du eigentlich sagen würdest, das kann ja gar nicht sein. So viele Zufälle gibt's nicht. Nur mal als Beispiel. Die waren beide im Laufe ihrer Lebenszeit Hilfs-Sheriff geworden. Die waren beide schon zweimal geschieden in ihrem Leben. Die hatten beide einen Hund, waren beide Raucher, und zwar Kettenraucher. Hatten beide die gleichen Zigarettenmarken, die sie geraucht haben. Und total krass, die waren, also war in Amerika, die waren im gleichen Urlaubsort über Jahre immer wieder, gleiche Badeort und hatten sich aber nie gesehen. Total spannend. Und das hat für diese Wissenschaftlergruppe, das war McLean hieß der, das hat einfach den Ausschlag gegeben, das mal genauer zu untersuchen. Und dann haben sie über die Jahrzehnte tatsächlich immer wieder Zwillingspärchen gefunden, haben die interviewt, sehr intensiv untersucht und haben dann einen Katalog zusammengestellt, welche, und jetzt wird's ganz spannend, jetzt mache ich den Bogen wieder zu, Tina.
Alles gut.
Da haben die eine Liste von Wesensmerkmalen, also Charakterzügen, identifiziert aus all diesen hunderten Gesprächen mit Zwillingspärchen, Charakterzüge, die auf der Genetik basieren und die nichts mit unserem Umfeld zu tun haben. Das fand ich total spannend. Das heißt, es gibt Wesenszüge bei dir als auch bei mir, die sind genetisch veranlagt. Kann ich gar nichts dagegen tun. Die kann ich unterdrücken, eine Zeit lang auch sehr effektiv, aber irgendwann brechen die sich wieder Bahn, spätestens im Rentenalter. Und es kostet auch wahnsinnig Energie, das zu unterdrücken. Und das ist das, was wir jetzt, und jetzt kommen wir zurück zur Stakeholder-Analyse, was wir im Verhalten von vielen Menschen auslesen können. Und die Lehre, um die es da geht, die ist sehr, sehr einfach. Die sagt zunächst mal, das, was da genetisch veranlagt ist, hat in unserem Gehirn drei Regionen. Also das Gehirn ist dreiteilig aufgebaut. Das Stammhirn, das Zwischenhirn und das Großhirn. Und die steuern durch Neurotransmitter verschiedene Verhaltensregelungen in unserem Körper. Und die Menschen, die jetzt zum Beispiel ein sehr starkes Neurotransmitter Grundrauschen habe ich, sage ich mal, aus dem Stammhirn. Das sind Menschen, denen merkst du an, die streben sehr nach menschlicher Nähe, nach Harmonie, nach einem guten Teamgefüge. Das sind Menschen, die wollen zugehörig sein, die wollen Sicherheit und Harmonie. Ja, das ist ganz wichtig für die. Und da würde ich jetzt den Bogen schlagen zu der Frage von eingangs. Wie gehe ich jetzt mit verschiedenen Stakeholdern um? Wenn du Menschen identifiziert hast, die sich genau so verhalten, dann sind es Grundmotivatoren, die diese Menschen mitbringen, dass die wollen dazugehören, die wollen die Sicherheit haben, dass sie sehen, was passiert in diesem Projekt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Die musst du ganz eng einbinden und die brauchen viel Information, vor allem persönlichen Austausch, nicht so sehr Newsletter. Das lesen die nicht. Ja, ist ganz wichtig. Und dann gibt es im Bereich in unserem Gehirn, ja, das Zwischenhirn, das ist, ich sag mal, dominanzorientiert. Ja, das heißt, Menschen, die dort, das ist Adrenalin im Übrigen, was da viel ausgeschüttet wird, sind Menschen, die wollen Status, die wollen Erfolg haben. Die suchen die ganze Zeit Bestätigung und Anerkennungen aus ihrem Umfeld, dass sie toll sind, dass sie die Sache gut machen. Und das heißt schon ganz viel, wie du mit diesen Menschen umgehst, auch in deinem Kontakt in einem Meeting oder in einem Mail, die du verfasst mit diesen Menschen. Die reagieren auf ganz andere Wörter und auf ganz andere Sätze und Informationen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das ist quasi die Neurotransmitter, die im Großhirn gesteuert werden. Das sind Dinge wie Unabhängigkeit, kreative Entwicklung, ja, sachliche, nüchterne Untersuchungen, ne, das sind solche Dinge. Das sind tatsächlich auch die Stakeholder, die dann regelmäßig Newsletter lesen werden, die vielleicht sogar eine Rückfrage stellen zu so einem Newsletter, weil die von Grund auf die Dinge in der Tiefe verstehen möchten. Und das sind zum Beispiel Verhaltensweisen und Muster, die jemand mit einem hohen Rotanteil, also um kurz in den Farben zu sprechen, grün beziehungsorientiert, rot dominanzorientiert und blau distanzorientiert. Und während der Mensch mit einem hohen Blauanteil sachlich alles durchdringen möchte, interessiert es niemanden mit einem hohen Rotanteil tendenziell gar nicht, hat er gar nicht die Geduld dazu, sowas in der Tiefe zu verstehen. Ganz, ganz wichtiger Baustein. Und ob man jetzt die Biostruktur nimmt als ein Modell oder das Disk-Modell oder Stab oder wie sie alle heißen, das haben wir dahingestellt. Wichtig ist, dass wir die Menschen auf einer tieferen Ebene verstehen und deren Interessen und Motivatoren erkennen und entsprechend uns verhalten können.
Okay, du hast jetzt gesagt, die Gruppe Grün, die sehr, sehr nach Harmonie und eingebunden werden wollen, ja, diese Gruppe ist klar, die kriegst du durch das Einbinden. Wie bindest du denn dann die Dominanten und die blaue Gruppe mit ein?
Also, vielleicht noch eins vorweggeschickt. Ich habe das jetzt super schnell umrissen, um was es da eigentlich geht. In jedem von uns steckt alles drin, ganz grundsätzlich. Ne? Also, wir sind alle beziehungsorientiert, haben manchmal auch unsere Dominanzen, die wir ausspielen wollen. Und zu vielen Themen haben wir genug sachliche Distanz. Aber es gibt einfach Präferenzen. Ne? Menschen, die von Grund auf das eine oder andere stärker haben. Und da kann ich jetzt drauf anspielen. Der Rote. Ne? Also Menschen, die sehr dominanzorientiert sind. Und nach Macht streben tatsächlich. Das ist zum Beispiel in dem Austausch, in Meetings oder auch in Konversationen ist wichtig, dass du denen die Bühne bereitest. Also im Sinne, die haben mal einen guten Zwischenstand erreicht, dann lobt man die vor dem Publikum ausführlich oder mindestens ausdrücklich, ne? Und darauf legt man tatsächlich Wert. Einem Grünen reicht das im persönlichen Miteinander. Mensch, hast du wieder toll gemacht, Arm um die Schulter legen, ja, sowas. Der Rote hätte gerne Publikum dazu, der will das gelesen und verstreut haben, dass alle das wissen. Menschen mit einem hohen Rotanteil, die sind auch sehr praktisch unterwegs. Das heißt, die, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, begreifen die Dinge sehr schnell und dafür helfen ihnen die Hände. Das heißt, wenn du in einem Meeting drin bist, sind das diejenigen, die zum Beispiel einen Prototyp auf den Tisch gestellt bekommen, wenn es jetzt gerade wichtige Stakeholder sind, dass sie den anfassen können, drehen können, begreifen können im wahrsten Sinne. Genauso, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wenn es eine Führungskraft ist in deinem Projekt, dann legst du ihr zwei Optionen hin, die sie beide anfassen und irgendwie haptisch erfassen kann, um dann die Frage zu stellen, was gefällt Ihnen denn besser? Ja, so kannst du den intensiver einbinden und das fühlt sich für den richtig gut an. Ja. Er kann auch eine Rolle kriegen in deinem Projekt, die irgendwie nach Aushängeschild klingt, ja, also einfach technischer Manager für das Projekt XY oder sowas. Also darauf fahren die tendenziell viel mehr ab, jemand mit einem grünen oder mit einem blauen Anteil. Genau.
Beispiel für blau.
Ja. Blaue Menschen sind ja Menschen, die diese Ordnung brauchen, bei sich im Kopf alles durchzustrukturieren, aber auch die Dinge in der Tiefe zu verstehen und die auch die Geduld aufbringen, sich in Dinge reinzufuchsen. Das heißt, hier kannst du jetzt nicht in der Kommunikation mit oberflächlichen Sätzen kommen oder mit irgendwelchen Pauschalaussagen, sondern du musst die Herleitung auch noch bringen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Je mehr Macht so ein Stakeholder hat, umso mehr Energie musst du aufbringen, das alles zu erläutern, was dahinter steckt. Nicht nur die Quintessenz zu kommunizieren. Ja. Das sind so ein paar ja, Dinge, die man da beachten sollte. Ganz, ganz wertvoll.
Irrt man sich im Label, was passiert dann? Also im schlimmsten Fall eine hohe Irritation? Oder hast du dich schon mal verschätzt oder falsch falsch eingeschätzt oder hat es bei dir immer ganz gut geklappt?
Nee, natürlich verschätzt man sich auch mal. Also grundsätzlich, das sind alles nur Hilfsmodelle. Wie gesagt, jeder Mensch ist erstmal in allem irgendwie mit dabei. Aber es hilft doch enorm, eine Trefferquote zu erreichen, die wirklich hoch ist. Also ich würde jetzt tippen, die liegt bei 80-90%. Und das bestätigen auch andere Menschen, die ich in Schulungen kennengelernt habe zu diesem Thema oder die das auch wie ich seit Jahren machen. Und auch da mit Blick auf dieses Thema Stakeholder Magic, das Training, das du eingangs erwähnt hast, Teilnehmer in diesen Trainings, die lernen am letzten Tag Menschen anhand ihrer Sprachart, des Verhaltens, der Kleidung im Zweifelsfall sogar, wobei das ein dünnes Eis, aber trotzdem, also dem Gesamterscheinungsbild einer Person, auch wenn die auf dich zukommt, die Hand reicht zur Begrüßung, du kannst nach diesem Training in den ersten 6 bis vielleicht 12 Sekunden einschätzen, ob diese Person eine dominante Farbe hat und wenn ja, welche das ist. Das ist total spannend.
Das heißt auch, dass man die Stakeholder nicht sehr gut kennen muss. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn ich ja doch vielleicht unter Umständen einige Stakeholder gar nicht wirklich kenne und vielleicht nur durchs erste Mal ansprechen.
Ja, total wichtig.
Einen kurzen Eindruck gewonnen habe. Das würde aber reichen, um eine Einordnung vorzunehmen.
Ganz genau. Und das ist ja auch, wo es herkommt. Ne? Als ich mein erstes Training zu diesem Thema hatte, war ich Unternehmensberater. Und viele meiner Neukunden, die ich dann besucht habe, beim Pitch oder im Erst-Kickoff, die kannte ich vorher nicht und niemand aus dem Team kannte die jeweils. Das heißt, das war unsere Kernaufgabe am Anfang erstmal nur kurz zu gucken, wie gesagt, beim Handshake, bei der Begrüßung, hallo, schön, dass Sie da sind, schon eine Einordnung hinzukriegen für die Kommunikation im folgenden Meeting, wie gehen wir mit diesen Leuten um? Und das hat jahrelang super gut funktioniert. Wie gesagt, nicht immer, ja. Es gab hier oder da mal einen Fehltritt. Aber die große Überschneidung, die ist echt erstaunlich. Wir sind auch oft, wenn wir von Projekten zurückgefahren sind, wir waren oft zu dritt oder gar mal zu viert unterwegs, dann unterhält man sich natürlich auf dem Rückweg im Auto. Ja, wie ist das? Wie hast du den eingeschätzt? Wie tickt der Mensch? Und dann legt man so die Bilder übereinander und du hast ziemlich schnell ein gemeinsames Bild, wo sagt, ja, Mensch, guck mal, haben wir alle gleich eingeschätzt. Oder, Achtung, da haben wir ein Detail übersehen, weist auf Folgendes hin. Super hilfreiche Methode.
Ja, sehr spannend. Mhm. Genau, das heißt, damit würdest du deine Analyse
ergänzen. Also das ist tatsächlich, genau, das ist auch Inhalt dieses Trainings. Wir machen dann nicht nur die klassischen 2 Abfragen Macht und Motivation, sondern jetzt eben noch dazu, was ist eine, sofern vorhanden, eine dominante Farbe dieser Person. Und dann hast du einen richtigen Wink, wie sieht die Kommunikation zu dieser Person grundsätzlich aus. Super hilfreich.
Ja, klar. Weil es dir noch viel mehr Hilfsmittel an die Hand gibt, wie du dann kommunizierst. Ne?
Genau.
Also es hat ja mit der Position dann, es geht ja weit über die Position hinaus. Ja. Ne? Genau, ja. Bei der Analyse waren wir jetzt. Das wäre dann eine sozusagen für dich vollständige Analyse, ja? Also wenn man das noch mit reinpackt.
Ja, also dann bist du Meilen vor vielen anderen, wenn du das so intensiv gemacht hast. Ja.
Genau. Ja. Und hast du dann auch noch, gibst du denn in deinem Coaching jetzt auch noch Tipps dann für Schritt 3 und 4 mit?
Also, ja, na klar. Also jetzt geht's ja erst los. Ne? Also das ist die Grundlage. Mhm. Und jetzt kommen wir eben in Schritt 3 zunächst mal dazu, zu sagen, okay, wie binde ich diese Menschen jetzt ein? Und jetzt hast du ja schon quasi ein Grundgerippe, wer wie eingebunden werden muss anhand seiner Position, seiner Macht, seiner Grundmotivation und der spezifischen persönlichen Ausprägung. Wie verhalte ich mich jetzt? Und an der Stelle, ich will das nicht zu weit treiben, es ist immer sehr individuell. Aber ein Tipp, den die Hörer gerne mitnehmen können, schaut jetzt auf ein gutes Pairing. Also, dass die Leute, die jetzt für die ein oder anderen Stakeholder als verantwortlich nominiert werden in so einer Stakeholder-Analyse, passen zu der Person, die ihr dort von der Biostruktur auf der anderen Seite habt. Also, dass ihr Stakeholder zum Beispiel einen hohen Grünanteil haben, sehr beziehungsorientiert sind, mit jemandem in Gespräche kommen, und zwar regelmäßig, der selbst auch einen hohen Grünanteil hat. Das ist super einfach für die, ja. Die unterhalten sich von morgens bis abends, wenn es sein muss, über so ein Projekt in einer sehr leichten, lockeren Atmosphäre. Und da würde eben, wenn du das nicht gleichartig zusammenbringst, das ist einfach anstrengend, jemanden mit einem hohen Blauanteil mit jemandem zusammenzubringen, der sehr beziehungsorientiert ist. Der eine redet nur von den Sachen, von der Sachebene, und der andere will zwischenmenschliche Bestätigung hören oder Sicherheit und ein gutes Gefühl. Das kann ihm der andere aber gar nicht vermitteln. Deswegen ist hier das Pairing so wichtig.
Genau. Das heißt, also genau, die Ansprache würdest du dann eben so pairen, dass die gleichen Farben zusammenkommen im Idealfall. Mhm. Du hast ja nicht nur die Farben, sondern hast ja auch den Machtanteil und das Interesse. Wie würdest du das dann austarieren? Also wie würdest du dann so eine Gruppe bilden? Vielleicht hast du da ein Beispiel.
Ja, also was grundsätzlich.
Weil du hast ja nicht nur die Farben, die du matchen könntest.
Also ganz vorne steht natürlich zunächst mal die Macht. Ja, und auch ganz wichtig, vorne wegzuschicken, Stakeholder mit einer hohen Machtposition, die wollen nicht informiert werden von einem Laufburschen. Ich überspitze jetzt mal, ne? Da wird einfach klar, was ich meine. Es geht um die Macht, Machtschwelle da, oder nee, wie heißt das? Machtdistanz. Das Gefälle, das Wort hat mir gefehlt. Das heißt, da musst du mindestens als Projektleitung diese Stakeholder aktivieren. Was du jetzt machen kannst, ist, hol dir aus deinem Team jemand ran, der die gleiche Biostruktur hat, wie diese Führungsperson, um die es geht, und lass dir einfach nochmal querlesen. Oder lass dir tatsächlich mal einen Text vorformulieren für deine Mail an diese Person oder sonst irgendwas. Das sind Kleinigkeiten, aber die können wahnsinnig helfen, weil diese Leute, die man da ins Pairing schickt, sich so super gut in die Gegenüber reinversetzen können. Auf was reagiert der in der Mail super allergisch? Was will der da erwartungstechnisch einfach lesen? Da kannst du ganz viele Konflikte schon mal umschiffen. Also das eine ist Machtgefüge, dann die Ansprache, Art, wie gehst du mit diesen Menschen um? By the way, jeder kann alles lernen. Ja, das ist auch Teil dieses Trainings. Das schaffen wir jetzt nicht in diesem Kurztraining Stakeholder Magic, aber die Biostruktur, und da steckt dahinter auch Biostruktur Deutschland, so als Lizenznehmer in Deutschland, die bieten da tolle Trainings an, damit es auch jeden treffen kann in der Sprache und auch im Verhalten. Macht es das eine, dann die Motivation. Auch da ist hilfreich, wenn du weißt, was mögen diese Menschen. Also nehmen wir mal die mit einem hohen Rotanteil kommen und Statuserfolg, Anerkennung suchen. Da ist natürlich oft auch dann dahinter ein Hobby, was in diese Richtung geht. Ja, die machen machen keinen Mannschaftssport, sondern vielleicht Einzelsport, oder wenn sie Mannschaftssport machen, sind es eher die Stürmer, die vorne die Tore reinhauen wollen. Das heißt, da kann man auch auf der zwischenmenschlichen Ebene nach diesen Dingen fragen, und dann Bestätigung rückmelden. Genau. Und dann grundsätzlich in der Kommunikation vom Projekt gibt es so eine Daumenformel. Den Newsletter, der ist gut für alle mit einem hohen Blauanteil, weil die werden den tendenziell grundsätzlich lesen. Vor Ort Veranstaltungen, das sind die Grünen, ich sag mal die besten Ansprechpartner, weil die das total mögen, dann zusammenzukommen, gibt's einen Kaffee, vielleicht noch ein paar Plätzchen dazu. Jetzt gerade sehr interessant zur Weihnachtszeit, werden wir die Aufnahme machen. Da fahren die total drauf ab. Und die Menschen mit einem hohen Rotanteil, die lädst du auch ein, aber denen musst du die Bühne bereiten. Ja? Das heißt, die bindest du aktiv in die Planung mit ein. Mensch, könntest du nicht mal da kurz vortragen, was ihr da geschafft habt in eurem Teilbereich, oder wie die nächsten Schritte aussehen. Da hast du doch die Verantwortung. Das ist da wichtig. Ja? Sonst kommen die da ungern mit dazu.
Genau, das wäre jetzt quasi der erste Anschub. Und im Weiteren würde vermutlich der Umgang mit diesen Gruppen ähnlich verlaufen wie am Anfang. Du hast aber gesagt, das kann sich auch mal das Blatt ja wenden, also dass von einem motivierten Stakeholder die Motivation flöten geht, weil er mit dem Verlauf des Projekts vielleicht nicht so einverstanden ist. Aber da würdest du trotzdem, die Kommunikation ist für dich ja dann schon klar, weil du weißt, was für ein Typ ist das, wo steht der in der Hierarchie, wie muss ich ihn ansprechen, und die Motivation kann sich mal verschieben. Das Machtgefüge wird sich ja nicht verschieben, vermutlich.
Ja, genau. Die Motivation kann sich, beziehungsweise Enttäuschungen können sich da einstellen, also grundsätzlich in der Erwartungshaltung, die diese Stakeholder mitbringen. Und auch da jetzt, wenn tatsächlich ein Konflikt, den du nicht kommen siehst, weil das ist eigentlich das Wichtigste, dass man frühzeitig den erkennt, hatten wir uns ja schon drum unterhalten, dann ist auch die Art, wie du einen Konflikt jetzt beilegen kannst, sehr typunterschiedlich. Also je nachdem, wer jetzt da mit wem redet und auf welche Art diese Kommunikation abläuft, kannst du das schlimmer machen, erheblich, oder du kannst das komplett aus der Welt schaffen in einem guten Gespräch. Das wird jetzt viel zu weit reingehen, aber man einfach ein gutes Augenmaß für haben, wen schickst du denn da in so ein Gespräch rein und wie werden die sich unterhalten.
Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Tipps zusammengepackt. Hast du denn sonst noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man jetzt auf definitiv noch mitnehmen aus diesem Podcast an Wissen, an Know-how bezüglich eines guten Stakeholder-Managements?
Es ist eine Haltung, Tina, die mir da wichtig ist. Also erfolgreiches Projektmanagement lebt von den Menschen. Das hat man eingangs irgendwie schon in deiner These gefragt. Kann ein gutes Projekt laufen ohne Stakeholder-Management? Nein. Und je mehr Zeit du dir nimmst für deine Stakeholder, umso höher ist die Erfolgschance ganz grundsätzlich. Im Englischen heißt das so schön Project Management over People Management over Project Management. So. Und das sagt ganz viel aus. Es geht darum, dass du mit den Leuten zurechtkommst, dass du die alle motivierst, dass du die auf die jeweils bedürftige Art ansprichst. Also jeder hat ein anderes Bedürfnis, wie mit ihm umgegangen werden sollte. Und wenn du das schaffst, dann haben die alle Bock drauf. Und das Spannende ist, dann kannst du auch Konflikte relativ schnell ausräumen, weil die ja grundsätzlich wollen. Das ist das Wichtigste dahinter. Und dieses Wollen zu aktivieren, das hat damit zu tun, welche, sagen wir, Tasten wir drücken bei den jeweiligen Personen, dass die da wirklich Lust drauf kriegen. Ja.
Das heißt, dieses Feedback, das man ja oft bekommt, dass man auch Stakeholder teilweise recht unmotiviert sind, dass man die da nicht erreicht oder sie haben keine Lust dann zu diesen Meetings zu kommen, weil sie so in anderen Projekten eingebunden sind und so weiter und die Motivation eben da immer sich so einzubringen auch manchmal sinken kann. Das kannst du eben umgehen durch die richtige Ansprache und das richtige Einbinden an Deck behältst.
Ja, genau. Und auch da, also wir können nicht zaubern. Also wenn jemand in zu vielen Projekten gleichzeitig ist, dann wirst du es nicht durch gutes Stakeholder-Management schaffen, dass der jetzt 80% seiner Zeit in deinem Projekt ist. Aber du wirst es schaffen, dass im Fall der Fälle die Person sich denkt, ach Mensch, hier mit der Tina, das Projekt, das macht mir echt Spaß, da fühle ich mich gewertschätzt. Da mache ich dann mal noch eine Überstunde, die er sonst nicht getan hätte für dich. Und darum geht es tatsächlich, das hinzukriegen.
Tobias, danke dir für die vielen, vielen wertvollen Tipps. Ich glaube, ich werde nachher mal einfach das auch ein bisschen aufschreiben für die Hörer, dass man ihnen die ganzen Steps, dass man die nochmal durchlesen kann. Hast du ansonsten noch irgendeine Leseempfehlung ganz zum Schluss für uns oder eine, also klar, deinen Kurs kann man besuchen, auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendeine letzte Empfehlung für uns, wie man sich weiterbilden kann in dem Punkt?
Also ich werde auf jeden Fall, Tina, für unsere Leser und Zuhörer in die Shownotes packen, das Modell, das Pestel-Modell. Ich werde aber auch eine kleine Übersicht für euch zur Verfügung stellen zu den genannten drei Farbgruppen aus der Biostruktur, dass das mal angucken können. Wer da Lust hat, kann sich das Ganze auch noch mehr aneignen. Da gibt es einfach Bücher am Markt. Da können wir auch in die Shownotes die Bücher verlinken. Das eine nennt sich, dass ihr es schon mal gehört habt, Evolution der Persönlichkeit. Das ist quasi die wissenschaftliche Abhandlung. Wo kommt das alles her? Und noch ein ganz interessantes Buch von einem Trainerkollegen von mir tatsächlich, von Ralf Schiener. Sei du selbst, sonst geht's dir dreckig. Das ist ein Buch, das dieses Thema auf eine sehr interessante, unterhaltsame Weise aufgreift und dieses Menschenverständnis sehr gut wiedergibt im Rahmen dieses Buchs. Kann ich echt empfehlen.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Ich hoffe, Sie konnten hier einiges mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit, Tobias, und gerne mal wieder auf einen neuen Input von dir.
Sehr gerne. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.